Ja, also mir war es schon lange ein Anliegen, diesen Ansatz mit der Arbeit mit der inneren Familie bekannter zu machen. Und ich habe gemerkt, dass einfach viele Menschen diesen Ansatz noch nicht kennen. Und weil ich ihn jetzt einfach durch meine eigene Praxis schon einige Jahre, sagen wir, erprobt und kennengelernt habe und einfach ausgezeichnet finde, deswegen ist es wichtig, auch mal das ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Also mir hat dieser Ansatz geholfen, die Probleme und auch die Reaktionsweisen von Menschen tiefer zu verstehen, als ich es bisher, bisher möglich war. Es gibt ja zwischen Menschen individuelle Unterschiede in dem, was wir Persönlichkeit oder auch Charakter nennen. Und das wird durch diesen Ansatz auch besser erklärt, wie das zustande kommt. Was ich auch sehr schön finde an dem Ansatz, dass er wenig wertend ist. Also geht es auch nicht so sehr um krank oder nicht krank, wie in unserem Gesundheitssystem, sondern man schaut einfach, was habe ich für innere Anteile zum Beispiel. Und da ist gar keine Wertung dann dabei. Also in einem Satz gesagt, ich finde es eine geniale Methode und hoffe, dass die Gründe für meine Begeisterung jetzt in diesem Vortrag ein bisschen rüberkommen. Zunächst nochmal kurz zu mir. Frau Renninger hat es ja schon gesagt. Ich habe eine Praxis für Psychotherapie, Supervision und Coaching in Stuttgart-Zuffenhausen und leite Workshops hier oder an anderen Orten. Mache ich schon sehr lange und sehr gerne. Jetzt will ich voranstellen, wie ich so den Vortrag aufgebaut habe, dass Sie sich ein bisschen orientieren können. Weil ich habe gedacht, ich fange ein bisschen an, über mich zu erzählen, wie ich zu dieser Art zu arbeiten gekommen bin und was da vorausgegangen ist. Dann möchte ich was sagen zu der Vorgeschichte der Arbeit mit dem inneren Familiensystem, also wie das historische Zusammenhänge gibt und Verbindungslinien, auch mit anderen Therapierichtungen. Und dann gehe ich direkt ein auf die Arbeit mit der inneren Familie. Zunächst mal Grundannahmen, dann Vorgehensweisen und ich möchte dabei auch einige Beispiele aus der Praxis einbringen. Und ich bin dankbar, dass mir viele Klienten die Erlaubnis gegeben haben, anonym hier von ihrer Therapie etwas zu erzählen. Ja, so. Genau. Und am Schluss möchte ich zusammenfassen, warum ich diese Methode so gut finde. Und dann haben wir, wie gesagt, auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Also zunächst mal, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe schon sehr lange, also als Theologe habe ich auch schon in der Seelsorgeausbildung einiges mitbekommen, allerdings viel zu wenig. Das ist ein zweiwöchiger Kurs mit Praxisbegleitung und das ist es dann. Ich habe schon damals den Wunsch gehabt, mehr zu verstehen, wie Menschen geholfen werden kann und habe dann die Gestalttherapie kennengelernt und habe dort zunächst mal eine Gruppe besucht und die hat mir dann Lust gemacht, auch eine Ausbildung zu machen. Das habe ich dann gemacht, eine 4-jährige Ausbildung in Gestalttherapie. Da habe ich schon vieles entdeckt, was jetzt auch noch wichtig ist. Das werde ich nachher noch mal kurz anschneiden, was die Verbindungslinien sind. Dann habe ich gemerkt, dass Aufstellungen etwas sehr Sinnvolles sind und Wichtiges sind. Habe mich umgeschaut, wo finde ich eine Aufstellungsmethode, die es nicht gerade nach Bert Hellinger ist. Wer ihn kennt, weiß vielleicht warum oder anders. Also, dann habe ich den Franz Rupert entdeckt und habe dann bei ihm eine Ausbildung gemacht in München. Das hat mir dann schon das Thema Trauma näher gebracht. Also Franz Rupert hat sich ja mit dem Thema auch schon viel beschäftigt. Und auf die Weise habe ich auch verstanden, dass es eben in Menschen verschiedene Anteile gibt und wie diese Anteile miteinander in Wechselwirkung stehen. Das war schon da eine große Hilfe, wobei da am Anfang auch der Schwerpunkt noch auf den sogenannten Familienaufstellungen war zu diesem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, 2007, hat Franz Rupert noch anders gearbeitet als heute. Gut. Und dann kam ich über ein Buch von Richard Schwarz zu dieser Methode. der Arbeit mit der inneren Familie. Also Englisch heißt es Internal Family Systems, man kann aber auch Deutsch inneres Familiensystem sagen. Deswegen die Abkürzung IFS, die werde ich jetzt auch im Vortrag immer wieder gebrauchen. Ja, und das hat dann mir noch mehr geholfen, auch eine Differenzierung zu machen. Zwischen, es gibt nicht nur einen Traumaanteil, sondern vielleicht mehrere, aber das, da komme ich jetzt gleich noch dazu. Aber jetzt erst noch mal kurz zum Überblick über verschiedene Therapierichtungen, also dass Sie auch ein bisschen vielleicht das einordnen können, wo es Parallelen gibt. Und zum Beginn möchte ich gerne noch drei Zitate stellen. Das erste sind sicher allen bekannt, von Goethe aus dem Faust, wo er sagt, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, die eine will sich von der anderen trennen. Und ich denke, da hat er schon etwas sehr gut getroffen. Dann ein nächstes, zweite Zitat, vielleicht nicht so bekannt, Otto von Bismarck hat den Faust auch gelesen und hat dann so seine eigene Version sich darüber gedacht und hat dann gesagt, Faust beklagte, dass er zwei Seelen in seiner Brust habe. Ich habe eine ganze, sich zankende Menge. Da geht es zu wie in einer Republik. Und dann noch ein weiteres Zitat von einem systemischen Therapeuten, Gregory Bateson. Das ist vielleicht am wenigsten bekannt, finde ich aber spannend, weil eben schon vor 1970, also vor sehr vielen Jahren, schon jemand etwas vorausgesehen hat, was sich sozusagen erst jetzt entwickelt oder stärker entwickelt. Er sagt, die Denkweise, die von Psychiatern entwickelt wurde, um die Familie als ein System zu verstehen, wird man dahingehend anwenden, dass man den Einzelnen als ein System begreift. Nicht als Familientherapie ist eigentlich schon lange auch bei uns bekannt, aber der Einzelne als System. Das wird einen grundlegenden Wandel auf dem Gebiet der Psychologie darstellen, hat Bateson 1970 gesagt. Das finde ich eine sehr prophetische Ankündigung. Ich habe gerade heute einen Artikel in Psychologie heute gelesen, der in diesem Jahr erschienen ist, von einem Verhaltenstherapeut, der eigentlich auch im Grunde diese Methode aufgreift und auch die kennengelernt hat. Und ich finde es sehr schön, dass auch jetzt andere Therapiemethoden da aufmerksam werden. Ja, die Arbeit mit den Persönlichkeitsanteilen, wann hat sie begonnen? Das kann man gar nicht so genau sagen. Im Grunde ist es uralt, steinalt, also es geht sozusagen in die Steinzeit zurück. Denn schon damals gab es den sogenannten Schamanismus. Sie sind sicher allen bekannt oder ein Begriff. Auch im Schamanismus geht es darum, sozusagen verlorene Persönlichkeitsanteile zurückzuholen. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, natürlich macht der Schamanismus das ein bisschen anders als die Therapie, auch diese Arbeit mit einer Familie, aber trotzdem ist da ein ähnliches Prinzip und eben schon die Erkenntnis, dass die Seele sich sozusagen innerlich aufteilen kann und dann irgendwie der Zusammenhang fehlt, die zwei Seelen, die irgendwie nicht zusammenkommen. Dann sicherlich allen bekannt ist Carl Gustav Jung. Zu Freud komme ich gleich noch. Er hat auch so etwas Ähnliches wie die Persönlichkeitsanteile. Er redet von Persona, Schatten, Anima und Animus, Komplexen und Archetypen. Und es geht schon ein kleines wenig in diese Richtung auch von den verschiedenen inneren Anteilen. Er hat auch eine Methode, die in der Arbeit mit dem IFS ein bisschen ähnlich angewandt wird, nämlich die aktive Imagination. Dann Roberto Asagioli. Er hat die sogenannte Psychosynthese entwickelt und er hat auch schon von Teilpersönlichkeiten gesprochen, die individuell verschieden sein können und versucht, sie zu verstehen. Dann die Familientherapie. Virginia Satir und viele andere haben auch in diese Richtung schon geforscht und bemerkt, dass es eben nicht nur verschiedene Familienmitglieder im Außen gibt, sondern auch in der Person. Dann die Gestalttherapie, die ich ja am Anfang gelernt habe, hat auch etwas Ähnliches entdeckt. Also man arbeitet ja da zum Beispiel mit dieser Methode, mit den zwei Stühlen beispielsweise, wo sich der Klient mal auf den einen Stuhl setzt und einmal auf den anderen und da so einen Dialog machen kann. Entweder ein Rollenspiel mit dem Dialog, zum Beispiel mit einer anderen Person, Vater, Mutter, Partner, wo man mal in die Rolle des anderen schlüpft, oder man kann auch da mit inneren Anteilen arbeiten in der Gestalttherapie. Auch Symbole sind in der Gestalttherapie wichtig, wo man sich mit identifizieren kann, zum Beispiel. Also Traumsymbole beispielsweise auch, da kann man so ähnlich damit arbeiten. Dann hat Fritz Perls auch gesprochen vom Top-Dog und Underdog. Das sind auch Persönlichkeitsanteile, vielleicht ein bisschen anders akzentuiert als jetzt in der IFS, aber er hat es auch gesehen. Ja, Gestalttherapie hat auch ihre Schwächen, die ich auch so aus dem Laufe der Zeit dann entdeckt habe. Am Anfang war ich noch ganz begeistert, wie ich noch nicht so den Überblick hatte über verschiedene Therapierichtungen, den ich mir erst dann im Laufe der Zeit verschafft habe. Wenn Sie wollen, kann ich da vielleicht im Anschluss noch mehr dazu sagen, weil das ein bisschen eine spezielle Frage ist. Aber das müssen Sie dann sehen. Dann gibt es die Transaktionsanalyse, die ist vielleicht auch bekannt. Die redet ja vom Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich. Das sind ja auch verschiedene Anteile. Und andere Ansätze, die in die Richtung arbeiten, ohne dass es jetzt vollständig vielleicht ist, das innere Team von Schulz von Thun, kennt sicher auch manche von Ihnen, die Voice-Dialog-Methode oder Individualsystemik hat sich daraus entwickelt, systemische Arbeit mit inneren Personen nach Wittemann. Dann gibt es die Ego-States nach Watkins. Und Sie merken, also wer sich da ein bisschen auskennt, das ist eben auch Watkins, die haben sich dann auch schon mit Trauma beschäftigt. Und diese Traumatherapeuten haben eben bemerkt, dass es innere Spaltungen gibt im Menschen. Ja, das ist eine Erinnerung vielleicht auch zu überlegen, ob das eigene Handy ausgeschaltet ist. Ja, diese Spaltungen können sehr extrem werden bis dahin, dass diese Teilpersönlichkeiten unter Umständen gar nichts voneinander wissen. Aber das muss nicht so sein. Im Normalfall gibt es da inneren Kontakt. Deswegen spricht der Ritter Schwarz von der inneren Familie. Dann zu Sigmund Freud, habe ich ja schon kurz angeschnitten, sind eigentlich freudsche Therapeuten da. Wenn ich jetzt weiß, ob ich jetzt in ein Fettnäpfchen trete. Also Sigmund Freud war ja anfangs auch sehr offen und sehr vom Forschergeist gekennzeichnet, bevor er dann später doch etwas dogmatischer wurde. Und er hat ja entdeckt, also was damals als völliges, undenkbares Tabu gegolten hat, dass es so etwas gibt wie sexuelle Traumata. Für uns heute selbstverständlich, aber damals war das welterschütternd fast, würde ich sagen. Und dass er das auch dieses Thema sehr breit in den Mittelpunkt seiner Theorie zunächst gestellt hat, mit den Folgen auch dieser Traumata, also dass er gesagt hat, dass die sexuellen Übergriffe bewirken Krankheiten, seelische Krankheiten. Er hat dann von der Hysterie gesprochen. Später hat er dann leider diese Theorie wieder verworfen mit der Trauma, mit dem Trauma-Ursprung, hat dann etwas anderes, andere Erklärungen gesucht. Aber jedenfalls bei Freud ist ja auch Ihnen allen bekannt sicher, dass er auch diese drei Anteile kennt, Ich, Es und Über-Ich. Und insofern hat er auch da schon eine grobe Unterscheidung. Dann schließlich 1985 gibt es die Psychoneurologie, also auch mehr in wissenschaftliche Richtung. Und da hat man auch festgestellt, der menschliche Geist besteht aus unabhängig voneinander funktionierenden Einheiten oder Modulen, und jedes davon hat seine spezielle Rolle. Also es ist auch so etwas Ähnliches wie innere Anteile. Ja, soweit mal dieser Überblick über die Therapierichtungen und die Verbindungslinien. Jetzt möchte ich kommen zu den Grundannahmen des Modells der inneren Familie. Also Nummer 1, die menschliche Persönlichkeit besteht von Natur aus als Unterpersönlichkeiten oder Teilen. Beispielsweise kann jemand einen ängstlichen Anteil haben, der vielleicht Angst hat vor Hunden, Jemand anders hat vielleicht Angst vor Autoritätspersonen. Und so gibt es viele Varianten von Ängsten und anderen inneren Anteilen. Zweite Grundannahme: In jedem Menschen gibt es ein Selbst. Und dieses Selbst kann und sollte das innere System, also von Anteilen, führen. Dritte Annahme: Es gibt keine bösen Teile. Jeder Teil will etwas Positives für das Individuum. Sein Handeln ist ein Lösungsversuch, auch wenn es nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, weil der Anteil vielleicht durch sein extremes Verhalten neue Probleme schafft. Beispielsweise, wenn jemand Alkohol trinkt. Kann man sagen, es ist ein Anteil, aber gleichzeitig kann man es auch als einen Lösungsversuch verstehen. Und die EFS sagt, es ist nicht das Ziel der Therapie, Teile loszuwerden oder zu vernichten. Also sie sagt, es geht gar nicht. Allerdings, viele Anteile sind belastet. Ich komme gleich noch mehr dazu, was Belastungen sein können. Und Belastungen loszuwerden ist in der Tat sinnvoll und wichtig. Das waren jetzt diese vier Grundannahmen und jetzt geht es um die Ziele. Also zunächst mal geht es darum, innere Zerrissenheit, die jeder Mensch mehr oder weniger erlebt, siehe das Zitat von Faust, zu verwandeln oder in die Richtung zu gehen von mehr Ausgewogenheit und Harmonie im inneren System, Zugang zur eigenen Kraft zu bekommen und zur Lebensfreude. Weil Sie können sich vorstellen, dass wenn jemand innerlich zerrissen ist, ja, wenn ein Anteil in die eine Richtung zieht und der andere in die andere, dass da quasi die Kräfte auch in uns gebunden werden. Und das sind die Kräfte, die nach außen fehlen und dann fühlen sich Menschen auch sehr oft sehr schnell erschöpft. Also das, wenn man sehr schnell erschöpft ist, kann es natürlich medizinische Ursachen haben, aber es kann auch die Ursache haben, dass da ein Trauma im Hintergrund ist, das dazu führt, dass so eine innere Zerrissenheit entstanden ist, die da die Kräfte bindet. Zweites Ziel, das Selbst von den Anteilen zu unterscheiden. Das ist auch nicht selbstverständlich, komme ich auch nochmal gleich dazu. Die Kraft des Selbst auszudifferenzieren und zur Entfaltung zu bringen, damit es überhaupt das innere System führen kann. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Wenn das Selbst die Führung hat, dann kann es den Beitrag der Anteile respektieren. Und die Anteile können dann im Gegenzug die Fähigkeit des Selbst anerkennen, die Führung zu übernehmen und stellen die Kraft zur Verfügung. So ein wechselseitiger Prozess dann im Idealfall. Aber der ist leider nicht immer gegeben. Drittes Ziel, alle Anteile zu Wort kommen zu lassen, sie wohlwollend und wertschätzend zu hören, ihre positive Absicht kennenzulernen und anzuerkennen. Also es ist auch schon eine Herausforderung, dieses Ziel, oft. Viertes Ziel, es soll den Anteilen geholfen werden, ihre ureigene Aufgabe zu finden, die nicht extrem ist. Also sage ich mal, eine extreme Aufgabe eines Anteils ist ja zum Beispiel, wenn jemand trinkt, um sich zu betäuben. Ja? Das ist Ihnen sicher klar, dass es eine extreme Form ist und dass das vielleicht nicht die beste Weise zu leben ist, weil es irgendwann das Hirn kaputt macht und so weiter. Aber dieser Anteil, der dazu geführt hat, dass sich jemand betäubt, hat ja eigentlich ein Ziel, das man kennenlernen könnte. Und dieses Ziel könnte dieser Teil vielleicht auch anders erreichen als durch Selbstbetäubung, durch Alkohol. Und das letzte Ziel ist auch schon angeklungen, den Teilen zu helfen, ihre Lasten abzulegen. Was Lasten sein können, also da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Wenn zum Beispiel jemand negative Überzeugungen über sich selber hat. Oder man nennt es auch, also meine Homepage heißt ja auch einreden.de. Also das, was man sich selber einredet, was weiß ich, ich bin blöd, ja, das ist so eine Art Einrede, die jemand haben kann. Andere sprechen von Introjekten, eine andere Bezeichnung, oder Glaubenssätzen, das sind alles die gleichen Bezeichnungen, also verschiedene Bezeichnungen für die gleiche Sache. Und ich möchte kurz ein paar Beispiele nennen von solchen Einreden oder Glaubenssätzen. Beispielsweise, viele haben so das, mein Leben darf nicht leicht sein. Also es muss irgendwie immer schwer sein oder mühsam oder ein Kampf. Das ist das Normale. Oder ich muss mich immer anstrengen. Oder eigentlich habe ich kein Lebensrecht. Ich muss, also allenfalls, ich muss es mir hart erarbeiten und verdienen. Oder ich darf niemand vertrauen. All das sind so Sätze, die in Menschen sein können und die Belastungen sind. Und diese Belastungen sollen schon auch genommen werden und sich wandeln, weil es ist ja klar, dass so eine Last dem Leben und dem Menschen nicht gut tut. Also. Ein bisschen lesen von hinten, oder? Ja, also das sind ja der Rucksack mit den Lasten. Ja, nun die Frage, wie entstehen solche Anteile? Wahrscheinlich ist es Ihnen gerade am Beispiel dieser Lasten, dieser Glaubenssätze und Einreden schon deutlich, dass diese Dinge ja nicht von uns selber kommen. Oder glaubt es jemand, dass die von innen kommen? Also, es gibt ja leider in der Theologie manche Richtungen, die so davon reden, der Mensch sei von Natur aus böse. Also ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass diese Dinge sagen, schon da sind, schöpfungsmäßig, sondern ich glaube, dass es von außen kommt. Also geht ins Ohr rein, ja. Zum Beispiel, du bist dumm oder so und so. Von außen dieser Satz, wenn man den also nicht nur einmal hört, sondern immer wieder, dann entsteht natürlich auch so eine Überzeugung. Wenn Vater oder Mutter das sagen, x-mal, dann glaubt das Kind es irgendwann. Sind ja die maßgeblichen Personen. Ja, und solche Sätze sind ja wahrscheinlich auch klar, wenn man sowas hört. Das ist ja eine Art verbale Gewalt, ja, Übergriff. Wenn ich jemand als Person in Frage stelle durch so einen Satz, ihn abqualifiziere, abstimple, dann ist es eine Form von Gewalt. Natürlich kann es auch körperliche Gewalt geben, Schläge, das kann natürlich auch zu Lasten führen. Zum Beispiel das Gefühl, ich bin wertlos, ja, wenn ich geschlagen werde, dann kann ich ja nichts taugen und so. Also, es sind immer von außen kommende Einwirkungen, Traumata, die dazu führen, dass solche Glaubenssätze entstehen und eben auch, dass innere Anteile entstehen. Und die ersten Anteile, die ich jetzt hier nennen möchte, das sind die verletzten Anteile. Und die verletzten Anteile, je nachdem wie schlimm so eine Verletzung ist, wenn ein Kind, sage ich jetzt mal, schlimm verletzt wird und es hat jetzt aber niemand, der ihm hilft, diese Verletzung zu verarbeiten. Vielleicht, wenn, sagen wir mal, ein Schulkamerad da ist und dann so ein Satz kommt und die Eltern aber sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, du sollst nicht glauben, dass du blöd bist, wir finden, dass du so in Ordnung bist, wie du bist und dass du ganz viel weißt und kannst und so weiter, ne? Dann ist das für das Kind, das kann dann diesen Satz wieder auf die Seite stellen, du bist dumm, dann ist es dadurch nicht traumatisiert. Wenn es aber so ein Satz von den Eltern kommt, dann ist das Kind quasi, möglicherweise, wenn es halt niemand sonst hat, verlassen und alleine damit. Und weil das so schlimm ist für ein Kind, muss es praktisch diesen Anteil, diesen verletzten Anteil abspalten. Das sind dann die sogenannten verbannten Anteile, ja. Und diese Anteile, wir reden manchmal so in der Umgangssprache von einem wunden Punkt, den jemand hat. Ja, also sagt, du hast jetzt meinen wunden Punkt getroffen oder so. Und das sind gerade so, hängt zusammen mit verletzten Anteilen, Erlebnisse, die uns verletzt haben. Und diese Anteile fühlen sich meistens gar nicht gut, die fühlen sich überwältigt, isoliert, belastet eben, schuldig, wertlos, traurig, verlassen, abgelehnt und ohnmächtig. Und wenn man genau nachschaut, sind es meistens eben einfach kindliche Anteile, weil in aller Regel diese Anteile schon in der Kinderzeit entstehen. Und diese traurigen Anteile, ich mache es da unten mal so ein. Das ist das, schickt man hier so. Das heißt, es ist so ein verbannter Anteil. Und diese Anteile haben natürlich eine große Sehnsucht nach Erlösung. Das ist manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Und das kann jetzt in Partnerschaften große Probleme hervorrufen. Wenn nämlich so ein Anteil hofft, dass er bei einem Partner oder bei jemand anders, der so ähnlich ist wie die Person, die damals ihn verletzt hat, dann jetzt endlich gesehen wird. Ja, also, dass man sagt, jetzt endlich sieht der andere mal, was ich Schlimmes erlebt habe, jetzt versteht er mich endlich mal, damals war ich ja nicht verstanden und so weiter. Und diese Hoffnung sich dann auf den Partner beispielsweise richtet, da kann es natürlich große Konflikte hervorrufen, weil der arme Partner mit dieser Erwartung oft überfordert ist und gar nicht mit umgehen kann. Und es ist in der Regel so, weil es ja nicht bewusst ist, erhofft, sage ich mal, dieses Kind, dieses traurige Kind, jetzt eine Heilung, aber der Partner ist ja in der Jetztzeit. Ja, der ist ja in der Gegenwart. Die Verletzung war aber in der Vergangenheit. Und das heißt, dass der Partner kann noch so viel Gutes tun, wie er will, und so lieb und freundlich und nett sein, wie er will, aber das traurige Kind wird er letztlich nicht erlösen können. Also ich hoffe, dass Ihnen das im Laufe des Vortrags noch ein bisschen klarer wird, warum. Aber ich will es jetzt einfach schon mal andeuten, weil das oft eine große Rolle spielt in so unglücklichen Partnerschaften. Ja, also das ist der eine Anteil, der durch Trauma entsteht. Ich mache vielleicht mal noch als Zeichen für das Trauma so ein Blitz. Das ist also das, was von außen kommt. Das Ereignis von außen, das traumatisierend wirkt. So, und dann, weil ja, wie gesagt, dieser Schmerz vielleicht für das Kind zu viel ist, deswegen bilden sich noch andere Anteile heraus. Und diese Anteile nennt man Wächter oder Manager. Und was die machen, ist jetzt, die versuchen, es sollen Hände sein, den unten zu halten, weil es zu schmerzhaft wäre, weil das kann man gar nicht aushalten, diesen Schmerz permanent zu fühlen, deswegen muss man diesen Schmerz einfach wegschieben. Und das ist sozusagen das, was diese Wächter nach innen machen. Und nach außen machen sie auch was, nämlich sie versuchen, alles zu tun, damit die gefährliche Situation nicht nochmal passiert. Also beispielsweise, wenn jemand mal vom Hund gebissen wurde, dann kommt die Angst vor Hunde. Und Angst, was macht Angst? Angst ist ein Schutz. Also ich schütze mich vor Hunden, indem ich mich möglichst fern von ihnen halte. Und auf die Weise vermeide ich jetzt, dass ich nochmal sowas erlebe. So, das ist also das, was dieser Wächteranteil versucht. Und diese Wächteranteile sind die Anteile, die, sage ich mal, meistens unser Alltagsleben bestimmen. Sie sind auch in der Gesellschaft häufig anerkannt. Sie sind häufig ja auch planend und kontrollierend. Ne? Das ist ja auch so eine Art Kontrolle. Kontrolle nach unten, aber auch eben Kontrolle nach außen, dass ich alle Situationen kontrolliere, dass mir niemand was antut. So. Und deswegen sind es auch die tapferen Anteile. Die Anteile, die stark sind, Schwäche zeigen, ist gar nichts. Oder perfekt sein, zum Beispiel wenn ein Kind für seine Fehler häufig so erlebt hat oder gesehen hat, das ist aber gar nichts, was du da gemacht hast, das ist Mist, Scheiße, ja, oder du bist womöglich noch blöd, dumm und so weiter, dann muss ich natürlich das Kind anstrengen, womöglich nicht wieder diese Abwertung zu bekommen, und so entwickeln sich dann oft unsere Perfektionismusanteile oder Antreiber und so weiter. Ja, dann natürlich, das, was ich schon gesagt habe, Vermeidung oder ein Anteil, den auch viele haben, glaube ich, oder jeder wahrscheinlich, so einen inneren Kritiker, ja, der eben uns warnt, also sollte es nächstes Mal besser sein, heute war nicht gut genug und das, was du da gemacht hast, also das geht gar nicht. Bewertung, kritisieren oder beispielsweise auch ein Anteil, was viele haben, Sorgen und Grübeln. Also man zermartert sich das Gehirn, wie kann ich das Problem lösen? Man weiß eigentlich, es gibt gar keine Lösung, aber das läuft, das Rädchen läuft trotzdem weiter. Gibt vielleicht, was weiß ich, ein Kind bei Eltern, Kinder, die vielleicht erwachsen sind und denen es nicht gut geht. Wie kann ich diesem Kind helfen? Kann ihm eigentlich nicht helfen, aber trotzdem, das Rädchen läuft und läuft und läuft und macht die Person fertig auch ein Stück weit. Also, dieses Grübeln. Ängste aller Art, das sind natürlich halt die häufigsten Wächteranteile. Und das nach innen ist auch eins, was noch dazu kommt, ist das Nicht-Spüren. Also, ich mache jetzt da mal so ein X oder vielleicht ein rotes, Moment, wäre noch besser. Also, Nicht-Spüren, was da war, ist auch eine Methode. Okay, das sind also die wichtigsten Arten von Anteilen. Jetzt kommt es nur einer dazu, der nicht bei jedem da ist, aber bei manchen Menschen schon. Die heißen Feuerbekämpfer, Firefighters. Auch die wollen eigentlich das innere System schützen. Und man könnte sagen, die Firefighters, die Feuerbekämpfer sind so wie eine Art Notbremse. Weil, wie gesagt, es passiert ja manchmal, dass jemand von außen kommt. Ja, ich mache jetzt da mal, das soll jetzt der rote Knopf sein, ja. Und der drückt unseren roten Knopf, unseren wunden Punkt. Und dann kommt halt der Schmerz doch, ja. Also man kann ihn nicht immer verhindern. Und je länger Menschen, sag ich mal, je länger man lebt, desto mehr erlebt man ja auch negative Dinge. Und deswegen ist es halt so, dass viele Menschen erst in der zweiten Lebenshälfte zur Therapie kommen, weil da erst die Wächteranteile sozusagen ans Ende kommen. Die funktionieren viele Jahrzehnte wunderbar, spürt man gar nichts von da unten, also da funktioniert das. Aber irgendwann gibt es zu viel von außen, kommt immer mehr dazu und dann werden die Wächter überlastet und quasi brechen mal zusammen und das sind ja die Zusammenbrüche und so weiter. Aber da gibt es eben manchmal Anteile, die es noch hier versuchen, dazwischen zu gehen. Ich mache jetzt mal da so einen Keil. Die Notbremse, also der Feuerbekämpfer. Und das ist einer, der kann unter Umständen ganz plötzlich kommen. Also völlig überraschend. Die Person ahnt vielleicht gar nichts, kommt für eine Provokation und auf einmal beispielsweise kommt eine Riesenwut. Ja, also das ist nur ein Beispiel. Vielleicht machen wir so daneben so ein Gesicht mit. Soll das ein blühendes Gesicht sein? Es kann aber auch was anderes sein. Also die Feuerbekämpfer hängen mit Sucht zusammen. Also mit Jähzorn zum Beispiel. Jähzorn wäre für mich so ein Feuerbekämpfer, der fast unkontrollierbar ausbricht. Die Person vielleicht nachher denkt, das war ich doch gar nicht, mein Gott, so bin ich doch nicht. Aber es ist ein Anteil und die versucht halt hier dazwischen zu gehen. Damit sozusagen dieser Schmerzensanteil nicht hochkommt. Also der versucht sozusagen, letzte Methode, und da kann eben der Alkohol, Drogen, Essen, Esssucht kann da helfen und alles Mögliche in der Richtung. Und manchmal machen die Feuerbekämpfer auch so eine Art inneres Wegtreten. Dass jemand dann gar nicht mehr da ist, der ist dann quasi wie neben sich. Das kann auch passieren.
Ja. Der Feuerbekämpfer bekämpft den Jähzorn,
oder ist Jähzorn? Nee, der Jähzorn wäre eine Art Feuerbekämpfer. Also wenn zum Beispiel jemand, also dieser rote Knopf, ja, wäre eine alte Verletzung, beispielsweise du taugst nichts. Und wenn jetzt jemand in der Kindheit oft gehört hat, so einen Satz, und vielleicht auch noch geschlagen wurde, und jetzt kommt wieder jemand daher und sagt, du taugst nichts, dann rastet der vielleicht aus. Ja, das will er sich nicht bieten lassen. Dann schlägt er um sich, wird vielleicht handgreiflich, verbal oder tatsächlich, und versucht auf die Weise den Schmerz wegzuhalten, von den alten Schmerz. Ja? Weil wenn man in die Aktivität reingeht, dann vermeidet man ja die Ohnmacht. Also diese traurigen Teile haben ja im Grunde alle Ohnmacht erlebt. Und um diese Ohnmacht zu vermeiden, kommt der Feuerbekämpfer und haut dazwischen sozusagen, bevor also alle Stränge reißen sozusagen. Aber man muss sich klar machen, auch der Feuerbekämpfer will eigentlich das Selbst schützen, er will eine Überlastung der Person vermeiden. Also ursprünglich, wie er entstanden ist zumindest. So, das waren jetzt diese Anteile. Jetzt noch der wichtigste Anteil der DFS ist das Selbst. Also das Selbst, das ist gar nicht so leicht zu erklären und zu verstehen. Seine übergeordnete, umfassende Instanz und kein Anteil. Das ist mir wichtig, weil manche Therapierichtungen sind eine andere Meinung, aber ich finde es eigentlich so stimmiger. Er ist meiner Meinung nach was anderes als die Anteile, das ist auch eine andere Bewusstseinsebene. Und ich finde ganz schön das Bild, das ist hier vom, passt nicht so hundertprozentig grafisch, aber ich probiere es mal. Also ich mache mal das Herz, jetzt wird das Grün leider ein bisschen schwach. Also selbst soll, na, das ist es also natürlich schlecht, müssen Sie sich selber vielleicht vorstellen, wenn es nicht mehr klappt. Soll also das Herz sein, das umfasst alle Anteile. Und und es selbst hat auch die Verbindung zu allen Anteilen. Also man kann da wirklich verschiedene Bilder machen vom Selbst. Ich habe das einmal so gemacht als das Umfassende. Aber man könnte es auch noch anders machen. Man könnte auch sagen, das Herz in die Mitte nehmen und dann Pfeile nach außen machen. Das heißt, das Herz hat Verbindung zu den Anteilen. Also wenn jetzt außen die Wächteranteile zum Beispiel sind oder die traurigen Anteile. So. Und natürlich kann das Selbst auch Verbindung zu anderen Menschen haben.
Können wir auch das sagen, dass das die Seele ist? Oder?
Ja, das könnte man auch. Die Seele, der Seelenbegriff ist allerdings wieder ein bisschen anders unter Umständen, sage ich mal, aber es gibt sicher Überschneidungen. Auf jeden Fall. So, die, IFS geht davon aus, dass es selbst schon immer besteht, also schon vor der Geburt, aber dass es sich auch weiterentwickelt. Und die Teile versuchen eigentlich, dem Selbst zu helfen, sind im guten oder im besten Sinn und im besten Fall sind sie Ressourcen. Und das Selbst ist, hat die innere Führung im System, aber wie gesagt, das ist leider eigentlich nicht so die Regel. Das Selbst hat nur so viel Macht, wie die Teile ihm auch Macht geben. Da komme ich gleich noch dazu, zu dem Thema mit der Macht, ja, mit der Machtfrage, der inneren Machtfrage sozusagen. Also die Annahme ist, das Selbst ist in jedem Menschen, es ist im, ein unverletzter Kern des Menschen. Das finde ich auch eine ganz wichtige, auch vielleicht kann man sagen, eine Annahme, die sich vielleicht wissenschaftlich nicht so leicht beweisen lässt, aber es gibt viele Anhaltspunkte dafür. Und je weniger die Anteile uns bestimmen, je mehr wir, komme ich gleich noch dazu, im Mitgefühl sind mit den Anteilen und mit Menschen, desto mehr sind wir bei uns selbst. Also diese Aussage können Sie wahrscheinlich schon auf viele Parallelen auch in andere Richtungen ziehen. Also zum Beispiel die Mystik, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon jetzt gerade eingefallen ist, wer sich mit beschäftigt hat. Da gibt es den Meister Eckhart beispielsweise als berühmten Mystiker, der hat vom Lassen gesprochen. Und ich glaube, er hat es zwar nicht genau so ausgedrückt, aber ich glaube, er meint damit letztlich, dass wir unsere Teile loslassen können. Also, dass wir nicht davon bestimmt sind. Es geht natürlich nicht so einfach. Also, mit einem einfachen Willensentschluss ist es nicht getan. So funktioniert es nicht. Schön wäre es, aber das geht nicht. Also, das Selbst ist mehr als die Summe der Teile und gleichzeitig Teil eines größeren Ganzen. Also das mache ich vielleicht nochmal außenrum. Das ist natürlich dumm, dass dieser Stift so schlecht schreibt. Also ein bisschen geht's, ja. Und als dieses größere Ganze hat es selbst eben auch eine spirituelle Dimension. Und das finde ich auch was sehr Schönes an dieser Arbeit, dass sie dafür offen ist, ohne dass jemand darauf sich festlegen muss. Also das kann jeder, kann mit dieser Arbeit arbeiten, mit IFS, ob er jetzt spirituell ist oder nicht, aber es ist sehr offen dafür und das finde ich auch eine sehr schöne und stimmige Geschichte, aber eben auch von meinem theologischen Hintergrund her, weil ich ja in der Meinung bin, dass eigentlich Jesus letztlich auch gekommen ist, um Menschen zu heilen oder zur Heilung zu führen. Es wurde leider bloß auch oft anders verstanden. Ja, jetzt fragen Sie sich vielleicht, ich habe ein Selbst angeblich, aber wie erkenne ich das? Woran merke ich, ob ich im Selbst bin oder nicht? Ja, das ist schon eine wichtige Frage. Und natürlich auch in der Therapie eine wichtige Frage. Weil der Klient braucht eine Art Orientierung. Also, wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt vom Anteil bestimmt bin oder ob ich vom Selbst bestimmt bin, dann weiß ich nicht, wo es hingeht, sozusagen. Und aus dem Grund hat die IFS da auch durch, sag ich mal, Aufmerksamkeit und Forschung, hat Richard Schwarz 10 Selbstqualitäten des herausgefunden. Diese Selbstqualitäten, die nennt er die 10 C, also 10 C auf Englisch, weil er Englisch kommt. Also ich sage jetzt immer die englischen und deutschen Begriffe miteinander. Also das erste und wichtigste C ist für compassionate, mitfühlend. Also die wichtigste Selbstqualität. Calm, ruhig gelassen. Confident, zuversichtlich. Curious, interessiert. Courageous, mutig, creative, kreativ, connected, verbunden. Ja, ich habe vor, dass ich Ihnen noch eine Liste rumgehen lasse. Also ich würde Ihnen, wenn Sie eine E-Mail haben, schicke ich Ihnen das nochmal oder auch Literaturhinweise. Also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das schon mal rumgeben, weil ich glaube, wir nur am Schluss, dann müssen alle so lange warten. Also wer es will, kann sich da einfach eintragen. Dann schicke ich Ihnen auch Literatur darüber noch, dann können Sie es alles nachlesen, dann müssen Sie es nicht anstrengen. Also connected, verbunden, clear, klar, constant, verlässlich, das ist auch eine wichtige Qualität, dass das Selbst eine Verlässlichkeit den Anteilen gegenüber hat, weil die Nichtverlässlichkeit der Eltern ist eigentlich ein ganz häufiger Grund für Traumata. Ja, wenn Eltern sich nicht verlässlich dem Kind zuwenden, das beginnt ja schon im Babyalter, wissen Sie vielleicht, dass eine nicht verlässliche Mutter kann keine sichere Bindung im Kind schaffen, sozusagen.
Ja. Das heißt, die Anteile sind alle mehr oder weniger negativ, also Ärger, Wut und so weiter, und im Selbst sind dann die Verbindende, das Ruhige, das sind dann diese, ich sage es, positiven Anteile. Ja.
Ich würde es nicht als negativ bezeichnen.
Ja, aber das sind ja eigentlich traurige und so, das sind
ja,
das eher negativ, ja. Das ist das falsche Wort.
Ja. Also das Selbst hat jedenfalls eine andere Qualität. Das haben Sie richtig festgestellt. Und in der Regel ist das Selbst, würde ich sagen, nicht traurig. Ja, das wird nicht zum Selbst gehören, sondern wenn ich jemand ist traurig, dann gehört das zum Anteil und nicht zum Selbst. So kann man auf jeden Fall mal davon ausgehen. Ja, also das zeigt es schon, dass die EFS-Arbeit Therapie aus dem Mitgefühl heraus macht. Also nicht nur Mitgefühl vom Therapeuten, das ist ja schon lange üblich, Empathie und so weiter, vielleicht auch Mitgefühl, aber hier geht es vor allen Dingen um das Mitgefühl des Selbst gegenüber den Anteilen. Und das finde ich was Wunderbares. Und es berührt sich eben auch, wie ich schon angedeutet habe, mit dem Anliegen von Jesus und vielen Religionen. Und es wird ja auch, wie schon gesagt, auch in anderen Therapierichtungen gerade entdeckt, dieses Thema mit dem Mitgefühl mit sich selber. So, jetzt gehe ich zum nächsten Punkt, die Vorgehensweise. Jetzt haben Sie erstmal die Grundlagen, also was sind die Grundannahmen, was sind die Ziele. Jetzt, wie geht Therapie mit IFS? Da waren Sie aber schnell. Central, zentriert. Aber wie gesagt, ich schicke Sie ihn gerne noch. Ja, die Vorgehensweise, dazu ist es erst nochmal wichtig, sich klarzumachen, dass durch das Trauma eben das passiert, dass diese innere Zerrissenheit, dass ein Mensch, ich mache jetzt mal so einen Thron, das soll jetzt der Thron sein, sagen wir, ich habe vorhin gesagt, die Machtfrage, also wer hat denn die Macht über uns, ja, und im Idealfall wäre natürlich da, dass das Selbst auf dem Thron sitzt, ja, aber dieser Idealfall, ich sage mal, den gibt es gar nicht, also ich habe es noch niemand kennengelernt, wo 100% nur und immer im Selbst ist. Ja, vielleicht kennen Sie jemanden, aber ich nicht. Okay, also dann leider müssen wir es durchstreichen. Ist nicht so. Die Realität sieht dann so aus, durch das Trauma, ich mache vielleicht so den Pfeil. Ja, da sitzt eben ein Anteil drauf auf dem Thron. Und wir haben so alle Hauptanteile, die kann man dann auch, das ist auch Teil von der Therapie, rausfinden, was ist mein Hauptanteil, und dann damit arbeiten. Und meistens erkennen wir das daran, dass jemand mit dem identifiziert ist. Also wenn jemand sagt, immer wenn ich diese Person sehe, dann bin ich ärgerlich oder dann habe ich Angst. Ich habe Angst, ja, das heißt, ich bin identifiziert mit diesem Anteil und unterscheide mich gar nicht von dem. Wenn ich sagen würde, ein Anteil von mir hat Angst, dann sage ich, okay, da gibt es das Ich und da gibt es den Anteil, aber meistens sind wir identifiziert mit unseren Anteilen. Und natürlich kann man sich fragen, und so fängt Therapie an, dass man sagt, ja, was ist eigentlich los mit mir? Warum bin ich denn immer ärgerlich oder ängstlich in diesen und jenen Situationen? Und ich möchte das ändern. Also nicht nur warum, sondern weil was nützt mir, wenn ich es weiß? Ich möchte es ja auch vielleicht ändern. Gut. Und dann, das Prinzip der IFS-Arbeit ist, dass wir zunächst mal anfangen mit diesen Anteilen, weil die in der Regel im Vordergrund sind. Die Wächteranteile, Manager. Das bewirkt oder das hat zur angenehmen Folge, dass eine Retraumatisierung vermieden wird. Wenn ich nämlich gleich mit diesem Anteil arbeiten würde, sozusagen als Therapeut mich auf den stürze, dann kann es sein, natürlich, dass das irgendwie möglich ist und die Person bricht dann in Tränen aus, aber kann sich auch vielleicht gar nicht mehr einkriegen, weil, sag mal, dieser Anteil übergangen wird. Dieser Anteil hat ja eine Aufgabe. Die Aufgabe ist normalerweise, den nicht zu spüren. Und deswegen ist es viel sinnvoller, sozusagen, sich mit dem abzusprechen, ob es okay ist, dass der Klient diesen traurigen Teil fühlt. Und erst wenn der Ja sagt, dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, kannst du mal ein bisschen auf die Seite gehen, beziehungsweise erst mal erlauben, dass er gesehen wird. Ja, das ist erstmal das Erste. Also das ist der erste Schritt in Therapie ist immer das, dass es selbst, ich mache jetzt nochmal so Augen rein und das Kreuz mal ein bisschen durchstreichen, wieder wegmachen, dass es selbst mal anfängt zu sehen, da gibt es einen anderen Anteil, vielleicht einen Wächteranteil und ich sehe den freundlich. Da kommen wir noch dazu, warum das so wichtig ist. Weil wenn ich den nicht freundlich ansehe, dann heißt es ja, ich bin in einem Teil, da bin ich nicht im Selbst. Also wenn ich mich ärgere über einen anderen Anteil, dann bin es nicht ich, sondern es ist ein Anteil, der sich ärgert. Und dann ist es wichtig, auch diesen Anteil, der sich ärgert, sozusagen dazu zu nehmen und sagen, okay, also gibt es mindestens zwei, nämlich den ursprünglichen Wächter, was weiß ich, Angst vor Hunden und der andere, der sich ärgert darüber, dass ich diese Angst habe. Und dann frage ich, ob dieser Anteil auf die Seite gehen will, der sich ärgert. Und wenn nicht, dann muss ich erstmal mit dem anfangen. Also manchmal gibt es mehrere Wächter und man muss da ein bisschen sozusagen sich den Weg dann freiarbeiten, bis man erstmal dann am Ende vielleicht zu den Verbanden kommt. Ja, also diesen Weg freischaffen, dazu ist es wichtig, Interesse zu haben als Klient. Also deswegen frage ich auch immer, hast du als Klient Interesse, diesen Anteil näher kennenzulernen? Weil wenn ich mir das nicht will, dann geht es nicht weiter. Ich muss mal erstmal rausfinden, wozu und wie hat dieser Teil sich gebildet? Was hat er für ein Anliegen? Was hat er für eine Geschichte? Wie ist er entstanden? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch anfangen, ihn wertzuschätzen. Das sind die ersten wichtigen Schritte in der Therapie, dass Klienten anfangen, diese Anteile wertzuschätzen. Und das kann manchmal ziemlich hart sein, wenn man sich nämlich eigentlich früher immer geärgert hat über den Teil. Dann ist es gar nicht so leicht, zur Wertschätzung zu kommen. Also ein bisschen Arbeit. Und dann, das nächste ist dann, das habe ich schon angesprochen, verhandeln mit dem Anteil. Was braucht der Anteil, um zu erlauben, dass ich vielleicht ja doch mal diesen verletzten Anteil, dieses traurige Kind da angucken kann? Also ich habe gedacht, das ist am einfachsten vielleicht, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele aus Therapieprozessen. Also ich fange jetzt erstmal an mit einem Beispiel über die Arbeit mit einem Wächter. Jetzt merke ich, ich habe schon 8 Uhr, jetzt hoffe ich, dass Sie... Also ich werde, glaube ich, nicht fertig bis Viertel, das muss ich jetzt schon sagen. Also wenn jemand dann gehen muss, dann gehen Sie einfach, bin da niemand böse. Aber ich habe gedacht, mit den Beispielen ist es am einfachsten und auch am anschaulichsten. Und wenn ich mit Klienten arbeite, dann habe ich ja gerade gesagt, geht es erstmal darum, diese Sichtweise zu bekommen. Da ist, diese Angst. Und dann lasse ich ein Symbol nehmen, das kann sein ein Blatt Papier und sag, leg mal das Blatt Papier hin in dem Abstand, wie es für dich stimmig ist. Ja, so nah, wie der Anteil für dich ist. Wenn er dir sehr nahe ist, dann legst du das Blatt nahe. Wenn du das Gefühl hast, das weiter weg, dann legst du weiter weg. Und dann liegt schon mal Klient und dieses Symbol im Raum. Und dann kann sich kann ein Dialog beginnen. Da kann das Selbst, wenn kein anderer Anteil sich jetzt einmischt, einen Dialog anfangen und fragen zum Beispiel, ja, wie bist du denn entstanden? Also die Angst vor dem Hund beispielsweise, was war denn da? Das ist vielleicht am leichtesten, weil man es vielleicht noch im Kopf hat. Aber manches vergisst man ja auch, obwohl es ja vielleicht in einem Alter war, wo man eigentlich sich erinnern könnte, theoretisch. Also, dann geht der Klient rüber zu dem Blatt, stellt sich auf das Blatt drauf und identifiziert sich mit dem Anteil. Also, ich bin jetzt diese Angst vor dem Hund. Und Sie werden merken, oder würden, wenn Sie es machen würden, merken, wenn man mal da drauf steht, und da drin ist es selbst, und ich bin jetzt dieser Anteil, das ist was ganz anderes, als wenn ich nur drüber rede. Da komme ich auf einmal ein Gefühl rein, vielleicht kriege ich einen Schweißausbruch. Ich sage, verdammt, da, wie ich 4 Jahre alt war, da ist dieser Köter vom Nachbar auf mich losgegangen. Und das war so schlimm und niemand hat es verstanden, wie schlimm das für mich war. Und dann geht der Klient wieder zurück und hört sich das sozusagen an und guckt, ja, kann er mit diesem Kind mitfühlen. Und da kommt der Dialog in Gang und da passieren ganz ja, wunderbare Prozesse dann. Und das möchte ich jetzt am Beispiel von einer Klientin gerne Ihnen erzählen. Manchmal werde ich dann sagen, der Anteil sagt, anstatt die Klientin in der Rolle des Anteils sagt. Das ist einfach ein bisschen kürzer. Aber ich hoffe, Sie stoßen sich da nicht dran. Also die Klientin möchte ich Lara nennen. Und sie hat erlebt, dass ihre Eltern nach der Geburt der Schwester, der jüngeren Schwester, kein Interesse mehr an ihr hatten. Also die jüngere Schwester hat dann den ganzen Raum eingenommen in der Familie. Da gab es nur einen älteren Bruder. Und wie wichtig dieser Bruder war für die Klientin, das hat die Lara dann erst in dieser Sitzung bemerkt, so richtig. Die Lara erzählt, dass sie in einer religiösen Stätte war und dort einen halben Tag nur geweint hat. Und sie fragt sich, warum? Einerseits fühlt sie sich zum Glauben hingezogen, andererseits gibt es auch einen Anteil, der sie vom Glauben abhalten möchte. Und ich bitte Sie jetzt, ein Symbol für diesen Anteil hinzulegen, der sie abhalten möchte. Und den nennen wir jetzt einmal das areligiöse Kind, also das nicht-religiöse Kind. Und das legt sie jetzt so in einigem Abstand von sich hin. Also, da ist die Klientin, ich mache da jetzt einfach mal den Kreis, die Lara, und da ist dieser Anteil, den schreibe ich jetzt A für den areligiösen Anteil, so. Und das zweite Symbol für das Kind, das gerne glauben möchte, das religiöse Kind, das legt sie dann auch noch dazu, das liegt dann dahinter. Weil der Anteil hat ja verhindert, dass sie den so richtig, dass der zum Zug kommen konnte. Ja? Der hatte die Übermacht sozusagen, der Allreligiöse. Und jetzt frage ich sie, was sie dem allreligiösen Kind gegenüber empfindet. Und sie sagt, dass sie es ablehnt. Also ich habe ja schon gesagt, nur Anteile lehnen Anteile ab, nicht das Selbst. Und dann kommt also ein weiterer Anteil dazu. Das ist der ablehnende Anteil. So. Und dann redet sie erstmal mit dem ablehnenden Anteil und sagt ihm, du, ich möchte gerne mit dem areligiösen Kind sprechen, wäre es für dich in Ordnung, auf die Seite zu gehen. Dann stellt sie sich auf diesen Anteil, auf das ablehnende Kind, spürt in sich rein und merkt, ja, eigentlich, wenn ich schon mal gesehen werde, das reicht mir jetzt mal, okay, ich gehe auf die Seite. Es geht nicht immer so einfach, aber in dem Fall war es so. Also da war der da unten, nicht mehr da oben. Und dann war der Weg frei. Dann fragt sie das areligiöse Kind, warum hast du mich abgeschirmt vor dem religiösen Kind, also das gerne geglaubt hätte. Dann geht sie rüber und ist in die Rolle von dem. Und der Teil sagt dann, dein Bruder war so wichtig für dich. Er hat es nicht verstanden wenn du da an Gott glaubst, wie Gott verbunden bist, diese Verbindung, die du gespürt hast und er hat sie nicht gespürt. Also der Teil hat geglaubt, wenn Lara jetzt gläubig wird, dann wendet sich der Bruder ab. Und es wäre schlimm gewesen, wenn du von deinem Bruder getrennt gewesen wärst, sagt er dann. Die Eltern waren mit der Schwester beschäftigt, die kurz nach dir auf die Welt kam. Du hättest das nicht verkraftet. Du wärst völlig allein gewesen. Es tut mir leid, aber es war notwendig. Jetzt bin ich froh, dass ich es gesagt habe. Also diesem Anteil war die Verbundenheit mit dem greifbaren Bruder damals wichtiger als der wenig greifbare Glaube an Gott. Obwohl es eben den Wunsch da auch gab, diese Verbindung. Dann sagt Lara zu dem Teil, ich bin dankbar, dass ich das jetzt weiß. Das war mir nicht bewusst, wie gut es war, dass wir einander hatten, mein Bruder und ich. Und jetzt fragt Lara diesen Anteil, ob auch er bereit ist, zur Seite zu gehen. Und da sagt der areligiöse Teil, ja, ist in Ordnung, ich brauche jetzt nichts mehr, es ist jetzt geklärt. Und ich finde es sogar schön, wenn du jetzt mit dem religiösen Anteil in Kontakt kommen kannst, ich gehe gerne zur Seite. So, das war jetzt mal die Arbeit mit dem Wächter. Und bevor ich jetzt das Beispiel fortsetze, erkläre ich noch erstmal wieder eine Theorie. Was macht man, um mit Verbanden zu arbeiten? Und nachher kommt wieder die Fortsetzung und dann sehen Sie es nochmal praktisch. Bei Verbanden ist es so, es ist manchmal gar nicht so einfach zu entdecken, wo ist der Wächter und wo ist der Verbannte. Also es gibt manchmal so ein bisschen einen fließenden Übergang. Also Klienten rutschen da sozusagen geradezu rein. Wenn die Wächter weich werden, könnte man sagen, dann kann es passieren, dass jemand auf einmal dann Traurigkeit spürt, die aber zum Verbannten Teil gehört. Und bei den Verbannten ist es besonders stark, dass die in der Vergangenheit feststecken. Das gilt eigentlich für alle Teile, aber bei denen ist es noch stärker. Weil die Wächter, sage ich mal, die machen ja auch das Alltagsgeschäft. Ja? Die sind mehr im Alltag ja auch präsent und tun da dauernd ihre Aufgaben. Aber die Verbannten, die sind noch viel stärker in der Vergangenheit. An einer anderen Zeitebene gewissermaßen. Und darum ist der erste Schritt mit Verbanden, also wenn es eben gelungen ist, dass diese Teile auf die Seite gehen, jetzt mache ich den auch mal auf die Seite, so, dass da ein Kontakt entsteht. Und dieser Kontakt ist oftmals nach Jahrzehnten der erste Kontakt für diesen Verbandenanteil. Und es glauben Sie nicht, wie unglaublich erleichternd es oft für diese Anteile ist, wenn sie spüren, jetzt endlich werde ich mal von dem Klienten wirklich gesehen. Das ist der Anfang auch, dass sie sich aus der Vergangenheit lösen können. Also das ist dieser erste Schritt. Gesehen werden heißt oft ein bisschen in die Gegenwart kommen. Und das gehört dazu, dass man auch als Klient die Einsamkeit dieses Anteils erkennt. Weil die sind eigentlich alle einsam. Alleine, alleingelassen. Das ist das Kennzeichen von Traumaanteilen. Und die wollen ihre Geschichte erzählen. Also wenn es dem Klienten nicht bewusst ist, manches ist einem schon bewusst, aber trotzdem, die wollen in der Regel erzählen, wie kommt es, dass sie so traurig sind und so alleine. Und die wollen es zum Ausdruck bringen, weil das konnten sie damals nicht. Die Eltern haben es gar nicht erlaubt, dass das Kind jetzt vielleicht so rumweint oder rumschreit. Ja, das geht gar nicht. Ja, das ging nicht. Da hätten sie vielleicht Prügel gekriegt oder verbal eins drauf oben so. Ne? Und dieses Verstandenwerden vom Selbst zu dem Anteil, das ist so dieser erste Schritt, Mitgefühl und Angenommensein. Da entsteht schon ein bisschen sowas, wie ich was ich vorhin gemacht habe, mit dem Umfassen des Herzens. Ja? Wenn das Herz dann die Teile umfasst, das ist dieser Anfang, dass diese Anteile sich dann angenommen und geborgen fühlen. Ja, und das ist natürlich nicht leicht für Leute, die gewohnt waren, stark zu sein, auch diesen schwachen Anteil von sich anzunehmen. Es kann ganz lang dauern, bis da jemand bereit ist, zu sagen, okay, ich habe einen so schwachen Anteil und es gibt einen verachtenden Anteil in mir, der verachtet alle Schwäche. Und manchmal muss man erst ganz lange mit diesen Verachtenden reden und anarbeiten, bis der sagt, okay, Herr, eigentlich ist es ja verständlich, dass es so ein schwaches, trauriges Kind gibt. Ne? Gut, und dann natürlich die Frage auch an diese Anteile, wieso haben wir diese Lasten übernommen? Ja? Wieso glaube ich, ich bin dumm? Ist ja eigentlich verrückt, ja? Aber ein Kind übernimmt diese Lasten einfach, weil es will die Verbindung zu den Eltern. Und da, was tut man alles für die Eltern? Und da nimmt man auch die blödesten Sprüche, die die Eltern sagen, sozusagen in sich auf und glaubt es, damit man sozusagen ein bisschen verrückte Art von Anerkennung bekommt. Ja. Also das sind alles Dinge, die vielleicht, weiß nicht, ob das in alles so runtergeht, braucht man manchmal ein bisschen Zeit, aber...
Ich würde sagen, das ist ja Heilung, was da passiert.
Ja.
Das
Ziel ist die Heilung, aber das ist manchmal ein langer Weg oft, ja. Genau, und da muss man manchmal diese verbannten Teile fragen, wollt ihr diese Lasten loswerden? Die wollen nämlich gar nicht immer die Lasten loswerden. Es kann nämlich gut auch Vorteile haben, zu glauben, ich bin dumm. Ja? Also, wenn ich nicht dumm bin, dann lasse ich andere für mich denken und man kann mich klein machen, die anderen haben die Verantwortung für mich. Also, es ist auch manchmal gar nicht so von Nachteil, diese Lasten zu übernehmen. Und natürlich letztlich auch die Last mit der Mutter, dass diese Hoffnung bleibt, dass man die Mutter endlich mal mich vielleicht anerkennt und sieht. Ich habe da noch ein ziemlich extremes Beispiel, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, ob Sie die Geduld noch haben, aber das würde Sie vielleicht erstaunen, wenn Sie das hören. Ja. Und da ist es dann, wenn die Teile dann vielleicht doch irgendwann bereit sind, entlastet zu werden, gibt es die Möglichkeit, ein Ritual zu machen. Und das finde ich was ganz arg Schönes. Das kann ich jetzt nicht ausführen, aber in dem Buch, das ich Ihnen dann schicke, wenn Sie es wollen, wird es auch beschrieben, wie man diese Belastungen durch ein Ritual entsorgen kann. Also nicht der Anteil wird entsorgt, sondern die Belastung, diese Glaubenssätze. Jo, jetzt die Fortsetzung der Sitzung mit der Lara. Da waren wir ja bei dem so weit gekommen, dass beide Teile auf die Seite gegangen waren. Und jetzt hat sie ja die Verbindung zu dem religiösen Anteil. Das spricht sie jetzt an und sagt, oder sie, wie sie das sieht, erstmal einfach nur dieser freie Weg, in mir ist nur Freude. Dass jetzt dieser Weg frei ist und dass ich dich sehe. Oder frage ich, wo spürst du sie im Körper? Lara sagt, in der Brust, im Bauch, überall. Da sage ich, atme dann hinein, lass die Freude sich ausbreiten. Also das finde ich auch was ganz Wichtiges, den Körper mit einzubeziehen und diese Gefühle den Raum zu geben. Weil das haben wir auch nicht gelernt. Wir haben es gelernt, die Gefühle wegzumachen und nicht, auch gerade die guten Gefühle, verrückterweise, auch die guten Gefühle, denen geben wir oft keinen Raum. Und das ist natürlich sehr traurig, aber so ist es. Also das lässt sie eine Weile zu und dann sagt sie nach einiger Zeit, ich könnte ewig da so sitzen und es spüren, diese Freude. Dann sage ich, ja, genieße es, auch die guten Momente sind wichtig. Nach einiger Zeit sagt sie dann zu dem religiösen Kind, ich bin dankbar, die Verbindung zu dir zu spüren. Ich möchte erfahren, was du an Gefühlen nicht zeigen konntest. Ich verstehe jetzt, dass du das damals nicht zeigen konntest, also diese religiöse Seite, ne? Wegen dem Bruder. Da geht sie jetzt in die Rolle des Kindes, des religiösen Kindes, zum ersten Mal. Und was da ist passiert, es passiert eben manchmal, da beginnt sie zu weinen. Also das, was ich Ihnen vorhin schon erklärt habe, der Teil fühlt sich gesehen vom Selbst und es berührt ihn zutiefst. Eine wunderbare Erfahrung für Klienten und natürlich auch für mich, das zu sehen und zu spüren. Und dann sagt dieser Teil, mein Herz und meine Brust tun weh. Ich habe einen ganz großen Schmerz, dass mein Bruder nicht versteht, wie verbunden ich bin, also mit Gott. Ich stehe da als Siebenjährige im weißen Kleid. Ich kann diesen Bund gar nicht eingehen mit der Kommunion, weil das schon vorher war, das Abgeschnittensein. Aber es ist so gut, es mal auszusprechen. Also da jetzt wird es leichter in meiner Brust. Also da verschafft sich das einfach Luft, das Kind. Und es dann noch eine Weile steht dieser Anteil da und dann geht es weg. Also, und dann sage ich, spüre jetzt den freien Atem. Also das, die Schmerzen gehen weg. Dann sage ich, spüre den freieren Atem. Und das Kind sagt dann, meine Schultern werden freier. Ich kann aufrechter stehen, ich muss mich nicht verstecken. Und die Schultern des Kindes öffnen sich und werden weit. Und dann sagt es zu Lara, ich freue mich, dass du mich siehst und dass du gesagt hast, dass du nicht weggehst. Ich freue mich einerseits und andererseits bin ich total erschöpft. Das ist auch oft, dass die Teile dann merken, ja, wie schlimm das alles war, wie sie alleine waren und wie diese Einsamkeit auch einfach die Kräfte raubt. Dann frage ich nochmal nach, hattest du dich da gemeldet an diesem religiösen Ort, wo sie geweint hat, die Klientin? Und dann sagt das 7-Jährige, also dieser Teil, ja, ich habe diese Verbindung, diese Sehnsucht gespürt nach der Verbindung mit Gott, die ich nicht leben konnte. Da frage ich, was, warst du traurig über was, das, was gefehlt hat? Das Kind bestätigt es dann. Also war das Weinen von Lara dort damals dieser Schmerz des religiösen Kindes, das keinen Raum haben durfte und den Halt im Bruder sich bewahren wollte. Am Abschluss der Sitzung versöhnt sich Lara auch noch mit diesem areligiösen Kind, weil sie auch jetzt versteht, warum er so wichtig war, warum er sich schützen musste. Sie bedankt sich dafür, sie nimmt diesen Teil in den Arm, im Geist, und sagt, du kannst dich jetzt ausruhen, und der Teil setzt sich auf den Boden. Also der kann sich ausruhen. Das ist ein Beispiel, dass ein Teil nicht weggeht, er ist noch da, aber er muss sich jetzt vielleicht gar nicht mehr anstrengen, weil da ist ein Stück Heilung passiert, und man muss diesen anderen Teil, den schmerzlichen, gar nicht mehr verdrängen. So, und die Klientin freut sich über diese Verbindung zu den beiden Anteilen und den Frieden, der jetzt in ihr ist. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, im Blick auf die Zeit das nächste Beispiel weglassen. Grüß dich. Wir wollen es hören. Echt? Also wie gesagt, ich kann gut verstehen, wenn Sie sagen, es ist mir zu viel oder genug, dann bin ich niemand böse. Okay. Also das Überschrift, auch Wächter müssen manchmal weinen, die positive Kraft eines Verbannten. Das sage ich deswegen, das mache ich vielleicht, das da ist auch besser, weil Verbannte sind nicht nur traurige Anteile, sondern in denen steckt auch viel Lebendigkeit und Kraft, positive Kraft. Und das sehen wir jetzt bei Beispiel von, nenne ich Olga. Da geht es darum, die Klientin Olga, die hat eine sehr verstrickte Beziehung zu ihrer Mutter. Die Mutter ist sehr übergriffig. Sie verlangt zum Beispiel, besuch mich heute. Obwohl die Tochter gar keine Zeit hat und die Mutter weiß es auch, aber der Mutter ist es egal. Also die ist ja sehr übergriffig und so fordernd. Setzt sie moralisch unter Druck, also heult herum, bist eine schlechte Tochter, so in der Richtung. Also das ist für die Tochter sehr schlimm. Dann noch wichtig zum Verstehen dieses Beispiels ist, dass die Olga eine dramatische Vorgeschichte hat. Der Vater der Klientin ist verunglückt bei einem Autounfall. Und zwar, als die Olga im ersten Monat schwanger, also in der Schwangerschaft der Mutter war. Also sie war, verstehen Sie? Die Mutter war mit der Klientin schwanger und in dieser Zeit schon stirbt der Vater. Das heißt, sie hat den Vater gar nicht kennengelernt. Und die Mutter in ihrer Verzweiflung wollte das Kind abtreiben. Natürlich doppeltes Drama. Ne? Dann hat sie einen Arzt dazu angefragt. Damals war das noch illegal und der Arzt hat Gott sei Dank sich geweigert. Und dann hat die Mutter den Abstand genommen von dem Vorhaben, das Kind abzutreiben. Und die Olga hat jetzt dann im Gespräch mit mir so einen Anteil identifiziert, den wir genannt haben, den mutterloyalen Anteil. Dieser Anteil macht es ihr schwer bis unmöglich, sich von der Mutter abzugrenzen. Und sie ist wahnsinnig beherrscht von dem. Also vielleicht nochmal das Beispiel von vorhin, von dem Thron. Ja, also da ist praktisch der mutterloyale Anteil beherrscht sie total, der ist auf dem Thron, das ist gar nichts dazwischen. In der Sitzung entschließe ich mich dann, den Anteil direkt anzusprechen und frage ihn, ob es in Ordnung wäre, ein bisschen mehr Abstand zu Olga einzunehmen, weil sie ist quasi mit ihm verschmolzen. Ja? Und der erste Schritt ist, habe ich ihn ja erklärt, erstmal einen Abstand schaffen zwischen dem Klient und dem Anteil. Der Anteil sagt dann, das wäre nichts für die Mutter. Dann ging es der Mutter schlecht. Und er fängt an zu weinen. Also, es gibt nicht nur Tränen der Trauer, sondern auch Tränen der Angst, wie in diesem Fall. Dann sagt der Mutterloyale weiter, ich habe Angst, also wenn ich da jetzt weggehe von der Klientin, dass die Mutter es allein nicht tragen kann, also ihr Schicksal oder so. Die Klientin erzählt mir dann, das finde ich dann schön, dass sie im Urlaub gewesen war und sich in dieser Zeit wenigstens frei gefühlt hat von Druck und der Verpflichtung der Mutter. Allerdings auch mit schlechtem Gewissen, aber doch eine gewisse Freiheit. Und da habe ich gesagt, okay, also wenn das so ist, dann hast du ja auch einen Anteil, der frei sein möchte und es auch vielleicht genießen kann, gegebenenfalls. Und so haben wir also uns als zweiten Anteil einen Freiheitswunsch. Also, das ist jetzt die Olga. Das soll die Blickrichtung sein von der Olga. Das sehen wir jetzt also hier, den Mutterloyalen und hier den Freiheitswunsch. Und es stellt sich auch später raus, dass der Freiheitswunsch ein verbannter Anteil ist. Und da sagt er zudem, ich bin froh, dass es dich gibt. Der andere, der Mutterloyale, der hält mich von der Freiheit ab. Und ich verstehe, dass du wütend bist. Also, der möchte ja frei sein. Und dann sage ich, ich soll dem Anteil meine Stimme geben und Symbol hinlegen. Und dann geht sie da drauf und in der Rolle von dem Freiheitswunsch sagt sie, das freut mich zu hören, dass du mich siehst. Du vergisst mich immer wieder. Ich wünsche mir, dass du mich mehr fühlst. Da spreche ich als Therapeut mal den Anteil an und frage, was wäre denn, wenn sie dich nicht hätte? Als den Freiheitswunsch. Und er sagt dann, dann wärst du ferngesteuert. Du wärst vereinnahmt vom Mutterloyalen. Ich schaue, dass du bist. Darum kämpfe ich so viel. Also dieser Anteil spürt, dass die Klientin sich verliert, wenn sie ganz beherrscht ist von dem. Und da frage ich den, ja, seit wann gibt es dich überhaupt, der Freiheitswunsch? Und er sagt, das sei der Pubertät. Also das ist manchmal so, dass eben diese Anteile oft erst in dieser Zeit kommen, Gott sei Dank, wenigstens dann, kann man sagen. Ne? Ja, und dann sagt er zu Olga, bitte stärke mich, dass ich erscheinen kann, also dass ich mehr Raum bekomme. Ich frage dann die Klientin, ob sie den Anteil im Körper spürt. Und sie antwortet, in der Brust ist eine Welle nach oben. Das Herz geht mir auf. Sie geht zurück zu ihrem Platz des Selbst und dann antwortet sie diesem Anteil. Lieber Freiheitsanteil, ich habe dich gespürt. Ich weiß, dass du ganz schön kämpfst. Das Achten schätze ich sehr. Es dauert noch etwas. Die anderen Anteile wollen auch gesehen werden. Wir brauchen einen guten Platz für alle. Und sie spürt dann, dass diese Worte bei dem gut ankommen. Erzählt mir dann, dass sie so auch Schritte der Freiheit in Richtung Freiheit unternommen hat in den letzten 3 Wochen, also erstaunlich. Und dann wenden wir uns wieder dem Anteil zu. Und das finde ich jetzt eine ganz spannende Phase in dieser Therapiestunde. Ich spreche den mutterloyalen Teil nochmal an und bitte ihn ein bisschen mehr Abstand zu nehmen. Weil sonst kann die Klientin dem nicht helfen. Das ist immer so, wenn jemand verschmolzen ist mit dem Anteil, dann ist kein Gegenüber da. Und die Teile brauchen unbedingt das Selbst als Gegenüber, sonst gibt es keine Heilung. Ja. schwierig. Der Mutterloyale fängt wieder an zu weinen. Das mache ich ungern. Ich mache ja Olga aus. Ohne mich wäre sie nicht. Also eine äußerst extreme Aussage. Ne? Diese Aussage, ohne mich wäre sie nichts, macht mir klar, das ist ein ganz existenzieller Anteil. Da geht es um das Überleben, ums Leben. Und wahrscheinlich im sehr frühen Alter. Dann spreche ich den Anteil wieder an und sage ihm, dass er wohl sehr wichtig für Olga war. Und er antwortet, ja, ich bin sehr wichtig, darum bin ich noch da. Und ich bin mächtig. Das Leben ist noch so gefährlich. Ich frage ihn, es geht nicht immer so leicht, sage ich ihm jetzt, aber in dem Fall ging es. Ich frage ihn, wie alt war sie, als du entstanden bist? Er antwortet, klein. Und zeigt mit dem Finger so einen Abstand. Und sagt dann dazu, 3 Jahre. Dann sage ich, schau doch mal den Abstand deiner Finger an. Dann guckt der Anteil den Abstand an, sagt, nee, das kann nicht sein. Dann frage ich, wo war Olga, als ich so klein war? Und der Anteil ist total erstaunt. Aber er sieht es selber, also so klein, da muss ich im Leib der Mutter gewesen sein. Also das war ein sehr berührender Moment. Und er zeigt mir, dass es der Körper oft besser weiß als der Verstand, um was es geht. Und das finde ich auch noch wieder erstaunlich, dass diese Arbeit mit den Anteilen oft so ganz frühe Geschichten auch hervorbringt. Dann bitte ich die Klientin wieder auf den Platz des Selbst zu gehen. Und sie sagt dann zu dem Mutterloyalen, ja, ich habe dich erst vor kurzem kennengelernt. Weil du so groß bist, konnte ich dich gar nicht benennen. Also da hat sie ja quasi ausgefüllt. Ich weiß jetzt, wieso du so groß bist, weil wir damals die Mutter verloren hätten ohne dich. Ich verstehe es jetzt, ich erkläre das gleich nochmal. Sie geht wieder in die Rolle des Anteils und der Anteil beginnt zu weinen. Ich habe so viel Schmerz und ich habe so viel gemacht und gekämpft. Ich habe deine Ablehnung gespürt, wenn du in dem Freiheitsteil warst. Ich bin froh, dass du mich jetzt siehst. Also wir sehen jetzt hier, dass die 2 Seelenanteile da sind in der Brust der Klientin und es zerreißt sie fast, das sagt sie auch immer wieder wörtlich, also dass sie fast zerreißt. Und es war so wichtig, dass sie erkennt, wie früh dieser mutterloyale Anteil entstanden ist. Und der hat sich gebildet, weil er das gespürt hat, die Mutter ist verlassen vom Vater. Und was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt irgendwie möglichst unauffällig sein, und möglichst irgendwie der Mutter alles ganz, ganz leicht und easy machen, um sie trösten und gut sein und für sie da sein. Und das ist für mich ein Wahnsinn, dass sowas schon im Mutterleib passiert. Also normalerweise passiert es später auch häufig, aber dass es bei ihr da schon war, das hat mich schon fast umgehauen. Und der hat quasi auch ums Leben gekämpft, ne? Das auch, vielleicht hat er gespürt, die Mutter wollte auch das Kind nicht und so weiter. Also das ist ja eine wahnsinnige, diese Verstrickung hat da schon begonnen. Ja, gut. Also, jetzt habe ich noch ein Beispiel, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Das kann man ja vielleicht noch dann nach den Fragen, wenn sie dann noch jemand da bleiben will, erzähle ich das gerne noch. Das ist auch ein relativ extremes Beispiel, aber es wird es zu viel einfach. Gut, jetzt Zusammenfassung. Warum ich diese Methode so wertvoll finde. Also für mich ist das Wertvolle, diese Kombination und, von Elementen, die ich jetzt kurz noch benennen möchte, das ist nicht mehr lange. Also einmal, was ich erlebe, dass die Klienten sich sehr tief verstanden fühlen. Also viel tiefer, als ich vorher bei der Gestalttherapie zum Beispiel erlebt habe, wenn jemand in seinem Verletztsein sich verstanden fühlt und sich selber versteht, dann ist es einfach eine tiefe Ebene, die ich sonst nicht erreicht habe. Und es ist auch ein großer Anteil, ob man über Gefühle redet oder über Anteile oder ob man mit den Anteilen redet. Das haben Sie jetzt vielleicht ein bisschen gespürt mit den Beispielen. Einfach weil das Emotionale und Körperliche, das kommt da einfach total mit rein. Zweiter Punkt, Selbstannahme und Mitgefühl. Klienten bekommen Zugang zu momentanen problematischen und dysfunktionalen Anteilen, die sie bisher abgelehnt haben. Und in der Rolle dieser Anteile spüren sie, wie wichtig diese Aufgabe damals war, als sie entstanden sind. Zum Beispiel bei Olga, der wütende Freiheitskämpfer. Oder bei einer anderen Klientin war es die Esprechsucht, die sie auch erst tiefer verstanden hat. Hat sie auch immer abgelehnt gehabt. Und so wächst Selbstannahme, Selbstmitgefühl und das ist einfach auch ein Stück Lebensqualität. Selbst wenn nicht alle Probleme gelöst sind, wenn ich mich besser annehmen kann, das ist einfach eine riesen Lebensverbesserung im Lebensqualität. Drittens, die Rolle des Selbst finde ich auch sehr wertvoll in dieser Arbeit. Nicht nur ein funktionierender Anteil, Koordinator oder Vermittler, sondern gleichzeitig ein umfassendes Ganzes. Ein Anteil, also nicht nur ein Anteil, sondern eine Instanz, die auch dem Klienten Halt geben kann. Etwas, wo auch offen ist für Spiritualität und wo auch die Möglichkeit ist, sage ich mal, auch gerade solche tiefen Verletzungen auf einer tiefen spirituellen Ebene was entgegenzusetzen. Also ich finde es sehr wertvoll, wenn es möglich ist. Das geht nicht immer, aber manchmal. Ja, gut. Jetzt müssen wir gerade schauen. Also dieses Beispiel, das erzähle ich dann nachher. Also dann danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und gleich gibt es noch Möglichkeit zu rückfragen. Aber erstmal machen wir so einen Punkt und eine kurze Pause. Vielen Dank.